Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Michael, die Welt scheint im Moment zu brennen. Es gibt sehr, sehr viele Konflikte, es gibt sehr viele Kriege. Und insbesondere im Nahen Osten ist spätestens seit dem 7. Oktober ja wortwörtlich die Hölle heiß. Jetzt hat am 13. Juni Israel den Iran angegriffen. Seitdem tauschen sich die beiden Länder gegenseitig, ja, beschießen sich gegenseitig mit Raketen, was nicht nur zu Schäden an Häusern, an ja, Einrichtungen führt, sondern natürlich auch Todesopfer mit sich bringt. Michael, du hast mit jemandem gesprochen, der in Israel sitzt und die Lage sehr, sehr gut einordnen kann. Mit wem hast du gesprochen und worüber genau?
Ja, ich habe mit Arya Sharous-Shalika gesprochen. Er ist Publizist. Er war auch mal Pressesprecher der israelischen Selbstverteidigungskräfte, also der Armee. Und er ist Deutsch-Iraner, er lebt in Israel. Und mit ihm habe ich über den Konflikt Iran-Israel gesprochen, aber auch über die Situation in Gaza.
Wie schätzt er denn oder wie sieht er denn die Situation aus ja, seiner Heimat, aus Israel? Also wie beobachtet er den Alltag dort?
Ja, er hat gesagt, dass der Alltag natürlich sehr eingeschränkt ist. Also ich meine, das ist ja Krieg, also so kann man es ja bezeichnen. Also der Iran greift ja vorwiegend zivile Ziele an. Und da ist natürlich die Stimmung jetzt in der Bevölkerung nicht so gut, also verständlicherweise. Also schon sehr bedrückend, aber ich glaube, jeder in Israel weiß, dass das der richtige Weg ist, dass man das Problem Iran jetzt endlich beseitigt. Und das sieht ja auch unser Bundeskanzler so, der auf dem G7-Gipfel gesagt hat, dass Israel die Drecksarbeit auch für uns erledigt.
Was Arya Sharous-Shalika genau gesagt hat, das hört ihr jetzt im Interview. Michael mit Arya Sharous-Shalika über die aktuelle Situation im Krieg zwischen Israel und dem Iran.
Wir sehen derzeit in den Nachrichten dramatische Bilder. Wir sehen Raketenschweife über dem nächtlichen Himmel von Tel Aviv. Wir sehen zerstörte Häuser in Israel. Wir sehen Menschen, die um ihre Angehörigen weinen. Die Lage in Nahost macht derzeit vielen Menschen auch in Deutschland Angst. Heute sprechen wir mit Arya Sharous-Shalika. Er ist Publizist, er ist Podcast-Host und er war jahrelang Sprecher der israelischen Armee. Herzlich willkommen, liebe Arya.
Danke, Shalom aus Israel.
Ja, lieber Arya, du bist ja derzeit in Israel, also mittendrin im Konflikt. Und es gibt jetzt derzeit eine Militäroperation der israelischen Armee im Iran, Aufsteigender Löwe, und vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen, worum geht es bei dieser Operation?
Ja, das mache ich sehr gerne. Das ist eine Sache, die halt wirklich immer über uns geschwebt hat. Das Problem Iran bzw. Terrorregime im Iran, weil sie natürlich seit Jahrzehnten schon ankündigen, dass sie Israel von der Landkarte löschen wollen und natürlich an Atombomben basteln, und das auch seit Jahrzehnten. Und man muss sagen, dass in den letzten Monaten da sich einige Dinge verhärtet haben, die einfach leider uns zu einem Point of No Return geführt haben. Zum einen natürlich, dass die Internationale Atomenergiebehörde gesagt hat, dass die Iraner bzw. das Mullah-Regime lügt und betrügt und sie seinen Verpflichtungen nicht nachgeht in Sachen Atomanreicherung. Das zweite ist, dass die Amerikaner im letzten halben Jahr wirklich alles versucht haben, um in direkten Gesprächen mit dem iranischen Regime eine Lösung zu finden. Doch sie haben gemerkt, dass die Iraner nicht interessiert an einer Lösung sind. Und zum dritten kommt hinzu, dass geheimdienstliche Informationen belegt haben. Und das hat Israel mit unseren Partnern natürlich geteilt, in Amerika, in Deutschland, in Frankreich, dass die Iraner sich entschlossen haben, tatsächlich den letzten Sprint einzulegen, um in Kürze an die 15 Atomwaffen zu besitzen. Und deshalb wurde hier in Israel entschlossen, dass man zum Präventivschlag ausholen muss. Und seitdem befinden wir uns natürlich in der Situation vis-à-vis dem Iran, diesem Regime, nicht den Menschen im Iran. Das muss ich nochmal hier gleich betonen. Unser Problem und auch das Problem vieler Iraner im Iran selbst und im Exil ist das iranische Regime.
Ja, also ich glaube, das können wir alle betonen. Also die Menschen können nichts für ihr Terrorregime, also so kann man es ja einfach nennen. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Was ist denn das Problem mit diesem Terrorregime im Iran? Also ich meine, jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist halt das Problem vom Iran, aber es geht ja noch ein Stück weit darüber hinaus.
Absolut. Also zum einen, wie du richtig gesagt hast, es ist erstmal ein internes Problem. Und das, ich habe Familie selber im Iran noch, weil meine Eltern sind aus dem Iran ursprünglich. Ich habe dort Verwandte und die leiden dort seit 46 Jahren unter einer grausamen Diktatur, wo Menschen inhaftiert werden, gegen ihren Willen misshandelt werden, verfolgt werden, vergewaltigt werden, ermordet werden und eigentlich keine wirkliche Hilfe bekommen. Weder von innen noch von außen. Und das ist wirklich von der Seite, wer das beobachtet seit vielen Jahren, das ist wirklich gruselig. Hinzu kommt natürlich, dass die ganze atomare Anreicherung und Entwicklung von Atombomben und auch ballistischen Langstreckenraketen natürlich die gesamte Region hier seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, komplett instabil macht. Der iranische Terrorstaat hat ja in der gesamten Region eine ganze circa ein Dutzend, wenn nicht mehr, Proxys auf die Beine gestellt, wie die Hisbollah, den islamischen Dschihad, die Houthis im Jemen, schiitische Milizen im Irak, zum Beispiel auch die Hamas im Gazastreifen und andere, die natürlich von diesem Terrorstaat Iran über die letzten 10, 20 Jahre aufgebaut wurden, finanziert wurden, bewaffnet wurden, mit Know-how strategisch bereichert wurden, indoktriniert wurden und natürlich, man kann sagen, geleitet wurden. Deswegen sagen wir hier in Israel auch immer, der Iran ist der Kopf der Schlange hier in der Region. Und solange der Kopf der Schlange das tut, was er tut, haben wir hier in der Region ein riesiges Problem. Wenn sie imstande wären, Israel, sie und andere westliche Partner, wenn wir sie nicht daran stoppen, Atomwaffen in ihre Hände zu bekommen, dann wird hier in Kürze ein atomarer Wettlauf beginnen, wo die Türken nachziehen werden, die Ägypter nachziehen werden, die Saudis nachziehen werden, die Emiratis. Und wer möchte das? Wer möchte einen atomaren Wettlauf hier in der muslimisch-arabischen Welt? Und das gilt es jetzt zu verhindern. Deshalb ist das Problem Terrorregime Iran ein Problem für Israel, ein Problem für die Iraner im Iran, ein regionales Problem in Sachen nuklearer Wettlauf und, wenn du so willst, ein internationales Problem, wo es wirklich um den Weltfrieden geht.
Ja, und ich meine, das Thema brodelt ja schon die ganzen Jahre. Also es gab ja mal dieses Abkommen über das iranische Atomprogramm. Es gab viele Gespräche. Es gab jetzt noch mal eine Initiative von USA. Wieso hat Israel sich denn ausgerechnet jetzt dazu entschlossen, im Iran zu operieren?
Genau aus den Gründen, die ich direkt am Anfang des Gesprächs aufgelistet habe. Ich gehe noch mal kurz drauf ein. Erst einmal, unter der Trump-Regierung sind wir ja natürlich im engen Austausch hier. Israel und die Amerikaner stehen Seite an Seite, auch wenn es manchmal nicht so scheint, nach außen, wo es manche Berichterstatter gibt, die da irgendwie den falschen Eindruck vermitteln. Aber wir sind da komplett einer Meinung. Die Amerikaner haben monatelang versucht, mit dem Iran zu kooperieren, ihnen die Chance zu geben, an den Tisch zu kommen, tatsächlich ein neues, verbessertes Atomabkommen zu signieren. Doch die Amerikaner haben nach ungefähr 6 Monaten, die sie es versucht haben, verstanden, dass die Iraner einfach kein Interesse an Kooperation haben. Und das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass die Internationale Atomenergiebehörde geäußert hat und das on record, also keine Spiele mehr. Und das ist natürlich auch unterschrieben von Berlin und von Paris und von Washington und von London, dass die Iraner, das Terrorregime in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren, gelogen und betrogen hat, sich an kein Recht und Gesetz gehalten haben, an keine Verpflichtung gehalten haben und auf dem Weg sind, jetzt Atomwaffen zu entwickeln und das eventuell in Kürze schon schaffen werden. Deshalb hat man hier wirklich sich dazu entschieden, dass man zum Präventivschlag jetzt ausholen muss, weil wenn nicht jetzt, könnte es eventuell zu spät werden. Und das können wir uns den aktuellen Umständen, wenn man sich das anschaut, absolut nicht leisten. Hinzu kommt noch mal kurz aus israelischer Perspektive noch ein zusätzliches Problem, dass das Mullah-Regime natürlich seit Jahrzehnten und jetzt seit dem 7. Oktober 2023 vermehrt die Terrororganisation um Israel herum natürlich leitet und insbesondere hinter der Hamas, der Hisbollah und den Houthis im Jemen steht und so eine Art Feuerring um Israel aufgebaut hat, den wir natürlich in den letzten 1,5, 2 Jahren gebrochen haben. Und natürlich jetzt, weil wir diesen Präventivschlag ausgeholt haben, der Zeitpunkt eigentlich kaum perfekter sein könnte, weil zum einen die Amerikaner verstanden haben, womit wir es zu tun haben im Iran, zum zweiten die Internationale Atomenergiebehörde offen gesagt hat, sie verstehen, womit wir es zu tun haben, und zum dritten der Iran nicht mehr den Feuerring um Israel hat, weil wir ihn zerschlagen haben und die Mullahs mehr oder weniger auf sich selbst gestellt sind.
Ja, und es ist jetzt dieser kriegerische Konflikt ausgebrochen. Nehmen uns doch mal mit. Also Israel greift Atomanlagen an, militärische Ziele, schaltet gezielt Personen aus, die dieses Terrorregime stützen. Und der Iran hat ja zurückgeschlagen. Also werden jetzt in Israel irgendwie, ich weiß nicht, Stützpunkte der Luftwaffe angegriffen oder eher Wohnhäuser? Also wie sieht das strategische Ziel von Israel aus und das strategische Ziel des Iran?
Ja, also fangen wir, sagen wir mal hier, was Israel so in den letzten 4-5 Tagen angegriffen hat. Das sind in erster Linie 3 Ziele. Das erste Ziel ist natürlich alles, was im Rahmen der nuklearen Entwicklung steht. Das sind Anlagen natürlich, Urananreicherungsanlagen, Atomanlagen und so weiter. Natanz wurde bekannt gegeben, zum Beispiel auch Isfahan und andere Nuklearanlagen im Iran verstreut, die natürlich Ziel der israelischen Luftwaffe sind und anderen Kräften. Das zweite Ziel sind militärische Infrastrukturen. Alles, was im Bereich der Luftabwehr zum Beispiel ist, alles, was im Bereich der Raketenentwicklung ist, Raketenabschussrampen, Raketen. Wir reden hier über Raketen, die bis nach Europa, tief nach Europa reinreichen. Also mehrere tausend Kilometer Reichweite haben. Das hat nichts mehr mit Grenzverteidigung zu tun, sondern das ist eine ganz klare Ansage auch an Europa. Und das dritte Ziel ist natürlich hochrangige Terroristen der Revolutionsgarden, des israelischen, sagen wir mal, Verteidigungsapparatus des Mullah-Regimes. Da haben wir innerhalb kürzester Zeit auch wirklich eine ganze Reihe von hochrangigen Kommandeuren der Revolutionsgarden ausgeschaltet. Und die stehen wesentlich hinter allem, was hier auch an Sachen Feuerring um Israel, Terror in der Region, Instabilität und überhaupt der Fantasie, Israel von der Landkarte auszulöschen. Das sind Menschen, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten teilweise, hinter dieser Idee stehen. Wenn wir jetzt schauen, was das iranische Regime so getrieben hat in den letzten Tagen, ja, sie beschießen Israel auch, insbesondere während der Nacht. Auch tagsüber, heute früh gab es viele Sirenenalarm. Sie schießen ballistische Raketen, unter anderem des Typs Imad. Sie haben andere natürlich auch eine ganze Reihe von wirklich monströsen interkontinental-ballistischen Raketen, wie man so sagt. Das sind Raketen, die wirklich nicht nur 2000 Kilometer fliegen können, sondern auch einen Sprengsatz, Sprengkraft von 400 Kilogramm, 500 Kilogramm, 600 Kilogramm haben. Und wenn derartige ballistische Raketen in ein Wohnhaus einkrachen, und das ist hier passiert in den letzten Nächten, dann reißt diese Rakete ein halbes Haus runter, wenn nicht ein ganzes Haus. Und somit haben wir in den letzten Tagen leider auch mittlerweile an die 30 toten Israelis zu vermerken und dann um die 700, 800 verletzte Israelis an 30 verschiedenen Orten im Land Israel, in diesem Miniland, was man auf der Landkarte suchen muss. An 30 verschiedenen Orten gab es Einschläge. Und somit bluten, muss ich sagen, auch hier wir in erster Linie natürlich Zivilisten, in erster Linie Menschen, die nichts zu tun haben mit der Verteidigung Israels. Unter anderem zum Beispiel ist eine Rakete in einem Wohnhaus in der arabisch-christlich-israelischen Stadt Tamra eingeschlagen, wo 4 Frauen einer arabisch-christlichen israelischen Familie ermordet wurden. Also was das mit irgendeiner Strategie des iranischen Mullah-Regimes zu tun haben soll, das muss mir erst jemand erklären können.
Ja, also man hat ja wirklich strabatische Bilder gesehen, die man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann. Also die Polizistin, die das Baby rettet, also das sind ja wirklich schlimme Bilder. Und wie ist denn so die Stimmung in der Bevölkerung in Israel? Also sagen die, um Gottes Willen, jetzt haben wir hier einen Konflikt angefangen, warum bloß? Also wir wissen jetzt schon wieder leiden nach den schlimmen Sachen in den letzten Jahren. Oder ist da eher eine Stimmung, die sagt, okay, es ist wichtig, dass wir diesen Feind in Anführungszeichen jetzt schwächen, dass er uns in Zukunft nicht angreifen kann?
Also zum einen ist die Lage äußerst angespannt, besonders abends, wenn man aus dem Fenster guckt und ich wohne in einem Hochhaus und ich schaue runter, die Straßen sind leer, Die Restaurants sind leer, es gibt keine Versammlungen, es gibt gar nichts. Die Menschen trauen sich kaum noch irgendwie einkaufen zu gehen, weil jederzeit die Sirenen aufheulen können. Und es sind, wie gesagt, Raketen von einem Umfang, wie wir es hier in Israel noch nie erlebt haben. Das ist unvergleichbar. Also es hat nichts mehr zu tun mit Raketen aus Gaza oder aus dem Libanon. Und deshalb lebt man hier sehr, sehr angespannt. Aber nochmal kurz auf deine Anmerkung, den Krieg begonnen zu haben, muss ich sagen, dass die meisten Israelis nicht im Gefühl haben, dass wir den Krieg begonnen haben, sondern dass wir endlich den Krieg beenden mit dem Iran, mit diesem Terrorregime, was uns seit Jahrzehnten und insbesondere in den letzten Jahren, also seit dem 7. Oktober, angreift. In erster Linie natürlich über seine Proxys, über seine Verbündeten, Hezbollah, Hamas, Houthis, aber auch letztes Jahr 2024 direkt, und zwar am 14. April, am 1. Oktober auch im Jahr 24, wo um die 500 ballistische Raketen und auch Kamikaze-Drohnen aus dem Iran abgeschickt wurden und in Israel teilweise eingekracht sind. Die Luftverteidigung war gut, sie ist auch jetzt gut, aber es gibt immer Schlupflöcher und es landen leider auch gefährliche Raketen und Drohnen im Land. Und deshalb sind wir hier, muss ich sagen, durch alle Reihen durch eigentlich sehr, sehr glücklich, so traurig es klingen mag, dass wir endlich dieses Problem uns zur Brust nehmen und hoffentlich, wenn dieses Problem beseitigt ist, für alle hier in der Region und für die Welt, dass wir alle wieder ein Stück weit besser atmen können, weil so eine existenzielle Bedrohung, nicht nur für Israel, sondern auch für andere Staaten in der Region und überhaupt in Sachen nuklearer Wettlauf, das ist tatsächlich eine Bedrohung für den Weltfrieden. Und der Tag danach wird ein besserer.
Ja, und es gab ja auch Stimmen aus Deutschland. Also Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja gesagt, dass Israel Recht, dass es das Recht von Israel ist, seine Existenz zu verteidigen und dass der Iran auf keinen Fall Atomwaffen besitzen dürfe. Wird sowas in Israel wahrgenommen und wertschätzt man sowas oder ist man zu sehr mit sich selbst beschäftigt?
Naja, also gestern Abend gab es natürlich die G7, das G7-Treffen, wo natürlich unmissverständlich klar gemacht wurde, dass Israel hier sich im Recht befindet, diese existenzielle Bedrohung anzugehen und dass der Iran unter keinen Umständen Atomwaffen entwickeln darf. Man kann sagen, dass man sich in der westlich freien Welt eigentlich sehr, sehr einig ist, dass man dieses Problem beseitigen muss. Aber man muss sagen, dass derzeit in Anführungsstrichen die Drecksarbeit nur Israel macht in Sachen Angriff. In Sachen Verteidigung stehen wir Seite an Seite, also auch die Amerikaner mit ihren Verteidigungswaffen sind im Einsatz. Auch andere arabisch-muslimische Staaten sind im Einsatz, um ballistische Raketen und Drohnen aus dem Iran abzufangen. Also Israel steht in Sachen Verteidigung definitiv nicht alleine da. Derzeit aber sind wir diejenigen, die den Angriff gegen die nuklearen Anlagen im Iran und alles andere, was ich erwähnt habe, leiten. Gut möglich, dass in den nächsten Tagen, je nachdem, wie weit sich das iranische Terrorregime noch aus dem Fenster lehnen wird, dass eventuell auch andere mit einspringen werden, um, ich sage jetzt mal, dem Mullah-Regime den Todesstoß zu geben.
Und du hast ja schon erwähnt, du hast ja familiäre Beziehungen in den Iran, wahrscheinlich auch Kontakt. Wie ist denn die Stimmung im Iran? Also ist man auch dort freudig gespannt, in Anführungszeichen, dass man vielleicht die Chance hat, nach fast 50 Jahren dieses Regime zu beseitigen, oder hat man da die Hoffnung schon längst verloren?
Also da hat zum einen das Regime natürlich das Internet runtergeschaltet und deshalb kriegt man da nicht immer wirklich mit, was passiert. Es kommt doch vieles raus, aber es ist nicht so einfach und das hat das Regime gemacht, weil sie natürlich wissen, dass ein Großteil des Volkes, und das hat man in den letzten, spätestens seit 2009, seit der Grünen Revolution, weiß das die Welt, dass sehr viele Iraner bei jeder Gelegenheit auf die Straße gehen, um das eigene Regime zu stürzen. Und da hat das Regime natürlich in den letzten Tagen Angst gehabt, dass die Massen sich organisieren werden und der Druck von innen so stark sein wird, dass sie es definitiv nicht überleben werden. Jetzt muss man aber sagen, dass trotzdem, soweit ich verstehe, es wirklich sehr viele Menschen gibt im Iran, die sich anfangen zu organisieren, nicht nur in den Minderheitsgruppen, wie zum Beispiel die Araber und Kurden und Belutschen und Türken und Turkmenen und Aseris, sondern auch im Zentrum des Irans, also unter ethnischen Persern, sage ich jetzt mal, und man hier wirklich auch ein Stück weit eine Chance sieht, so eine Art Momentum, um endlich die Zügel im eigenen Land in die Hände zu nehmen und sich zu befreien aus der Geiselhaft der letzten 46 Jahren der Islamischen Republik, die wirklich die grausamste Republik in der muslimischen Welt ist. Und hier muss man sagen, gibt es sehr viele, die jetzt ein Momentum sehen. Gleichzeitig jedoch muss man sagen, haben natürlich auch sehr viele Iraner Angst. Sie wissen natürlich nicht, wo Israel angreifen wird, wann Israel angreifen wird. Israelische Kampfjets und Drohnen schweben jederzeit, gerade über dem Iran. Und da ist man natürlich auch in Sorge, genauso wie wir hier in Israel in Sorge sind, wenn die Sirenen angehen, ob die nächste ballistische Rakete eventuell mein Haus trifft oder das Haus meiner Eltern trifft oder anderer Freunde. Das ist eine sehr, sehr angespannte Situation. Deshalb hoffe ich, dass zum einen wir diese nukleare Situation natürlich stoppen werden und beseitigen werden, und das zum Wohl der Menschheit. Zum anderen natürlich, dass die existenzielle Gefahr für Israel beseitigt werden wird. Und das sage ich hier auch noch ganz, ganz gerne als jemand, der in einem persischen Haus auferzogen wurde mit persischem Reis, mit persischer Musik, mit persischen Teppichen, mit persischer Sprache und persischer Sprache mit meinen Eltern bis heute spreche, dass mir eigentlich nichts auf dieser Welt lieber ist und wäre, als dass der Iran befreit wird und ich so früh wie möglich Teheran besuchen kann und dort den Ort, wo meine Eltern geboren sind, endlich dort im Freien mit Iranern anstoßen kann auf das Leben.
Ja, also ich glaube, das hoffen wir alle, und wir schauen mal, wie es weitergeht. Aber es gibt ja noch einen weiteren Konflikt, den Israel derzeit beherrscht. Das ist das Thema Gaza. Also die Geiseln sind fast seit 2 Jahren noch in Haft. Nimm uns mal mit, wie viele Menschen sind noch in der Gewalt der Hamas?
53 Geiseln befinden sich noch in der Gewalt der Hamas und des Islamischen Dschihad im Gazastreifen. Und das seit mittlerweile 620 Tagen. Und das ist wirklich bitter, weil von diesen 53 sagt man, leben, man geht davon aus, und ich hoffe, dass es stimmt, noch 20, eventuell 23, aber mehr nicht. Und ein Großteil, also 30 ungefähr, sind am 7. Oktober schon ermordet worden durch die palästinensischen Terroristen und wurden als Leichen entführt und seitdem dort im Gazastreifen festgehalten. Das ist eine äußerst bittere Situation, wo die Hamas in den letzten Monaten auch nicht bereit war, nachzugeben, um komplett alle Geiseln freizulassen, weil sie das gekoppelt haben mit einer Bedingung, an der Macht bleiben zu dürfen. Und das kann Israel nach allem, was passiert ist am 7. Oktober und ihren Ankündigungen, dass sie weitere 7. Oktober-Massaker durchführen werden, das kann man dann nicht tolerieren. Deshalb ist leider immer noch eine Art Konfliktsituation, wo auch hier auf israelischer Seite erst gestern wieder israelische Soldaten im Nahkampf im Gazastreifen das Leben verloren haben.
Ja, und es gab jetzt ja in der letzten Woche nochmal einen Vorfall. Also es gab ein Schiff, wo auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg in der Besatzung Mitglied war. Und die wollten Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Und das wurde ja auch hier in den Medien entsprechend berichtet. Wie schätzt du denn diese Aktion ein?
Naja, also zum einen muss ich sagen, ich bin ja auch Reservesprecher der Armee, also jetzt gerade nicht. Aber ich bin halt natürlich sehr, sehr gut connected und hatte die Gelegenheit, als das Schiff angehalten wurde und an den Hafen Ashdod gebracht wurde, dort vor Ort auch Greta aus nächster Entfernung in die Augen schauen zu dürfen, das Gespräch zu suchen, auch mit den anderen Schiffs-Superhelden, die wirklich mit sehr viel Gratismut und sehr, sehr viel Heuchelei den Weg nach Gaza bzw. nach Israel gesucht haben. Sie wussten natürlich, dass Israel sie anhalten wird. Sie wussten natürlich, dass Israel sie streicheln wird und ihnen Wasser und Brötchen geben wird und alles daran setzen wird, sie gut zu behandeln. Dieselben 12 Gratismut-Heuchler werden mit einem Schiff niemals Richtung Russland gesegelt oder Richtung Jemen gesegelt oder Richtung Iran gesegelt oder Richtung Nordkorea gesegelt oder irgendeine andere Konfliktregion auf der Welt, hätten sie natürlich nicht gebracht. Das ist an Heuchelei nicht zu toppen, was die gebracht haben. Und ich muss sagen, aus nächster Nähe, wenn man diesen 12 in die Augen schaut, muss ich sagen, dass Greta, mein persönlicher Eindruck, die ist ein bisschen verloren. Die weiß gar nicht wirklich, glaube ich, was sie für wen und wie und warum macht. Ich glaube, sie wird ausgenutzt. Sie wirkt ein Stück weit verloren, aber nicht hasserfüllt. Andere jedoch, die auf diesem Schiff waren, die wahrscheinlich ideologisch ganz, ganz tief, ich sage jetzt mal, in der Tinte sitzen, da habe ich den Hass wirklich denen in den Augen anschauen können. Das war ein Hass gegenüber Juden und Israel, der sich nicht unterscheidet von dem Hass von führenden Hamas-Terroristen oder Terroristen des iranischen Mullah-Regimes. Also die sprechen eine Sprache. Diese PR-Aktion von wegen Hilfsgüter nach Gaza bringen, ist so ein Schwachsinn. Also allein in den letzten 2 Wochen hat Israel tonnenweise Hilfsgüter reingelassen. Also über 1000 Lastwagen sind da reingerollt und haben Hilfsgüter, die dort verteilt werden durch das Gaza Humanitarian Foundation, und das täglich oder fast täglich, je nachdem wie die Sicherheitssituation ist, diese 2,5 Hilfsgüter, die sie da auf diesem Minischiff hatten, dass das eine Hilfsaktion zu nennen, ist an sich schon Fake News hoch 10.
Ja, erzähl uns doch mal ganz kurz was über die GHF. Also warum hat man diese Organisation ins Leben gerufen? Also vorher hat es ja die UN gemacht, die Versorgung der Zivilbevölkerung. Warum hat Israel USA gesagt, okay, wir müssen eine neue Organisation ins Leben rufen, die die Zivilbevölkerung versorgt?
Ja, weil bis jetzt natürlich, und das ist bekannt, diejenigen, die die Bevölkerung dort angeblich versorgt haben, unter einer Decke mit der Hamas gesteckt haben. So einfach ist das. Also UNRWA, UNRWA, das ist mittlerweile belegt. Da gab es mehrere UNRWA-Mitarbeiter, die am 7. Oktober über die Grenze gekommen sind und hier Menschen ermordet haben. Dann gibt es mehrere Mitarbeiter von UNRWA, die sogar im Gazastreifen Geiseln festgehalten haben. Dann gibt es UNRWA-Mitarbeiter, die gleichzeitig auf der Hamas-Gehaltsliste standen, die aber bei UNRWA als Lehrer angestellt waren und so weiter und so fort. Also diese ganze Operation, diese ganze internationale Operation, wenn man so will, sprich UNRWA und andere teilweise internationale Organisationen, sind natürlich im Laufe der letzten fast 20 Jahre, seit die Hamas dort an die Macht gekommen sind, 2007, die sind komplett unterwandert und infiltriert durch die Hamas-Terroristen. Ich meine, man muss sich das vorstellen, unter Nazi-Deutschland damals. Kann man sich vorstellen, dass irgendeine internationale Organisation im Hitler-Deutschland damals einfach unabhängig hätte machen können, was sie wollen? Natürlich nicht, weil die SS und die Gestapo und die Wehrmacht sie infiltriert und unterwandert hätten. Und genau dasselbe passiert natürlich auch im Gazastreifen. Deshalb hat Israel mit den Amerikanern und anderen Partnern in der arabischen Welt auch, hat man sich vorgenommen, dass man das ändert, um für die Menschen im Gazastreifen auch eine friedlichere Zukunft in die Wege zu leiten. Und dafür braucht man einen Wechsel, auch der Organisationen, die dort für die Menschen zuständig sind und auch die Hilfsgüter verteilen. Und deshalb wurde die Gaza Humanitarian Foundation gegründet. Hinter dieser Foundation stecken die Amerikaner, die natürlich jetzt großes Interesse haben, dass dort dieser Konflikt zwischen Israel und dem Gazastreifen, dass das endlich beendet wird. Und damit das beendet wird, braucht man zum einen die 53 Geiseln zurück, am liebsten gestern schon und nicht morgen. Und zum Zweiten, dass man die Hamas vom Thron schmeißt, dass sie nie wieder auch am Day After, nie wieder dort an die Macht kommen werden. Damit das klappt, muss man natürlich alles in die Wege leiten, um sicherzustellen, dass der Gazastreifen in den nächsten Jahren nach vorne geht und nicht rückfällig wird.
Ja, also das hoffen wir alle. Was mich so ein bisschen verstört hat, waren teilweise Aussagen von unserem neuen Außenminister Johann Wadephul, der gesagt hat, dass Israel den Kampf der Bundesregierung gegen Antisemitismus für die eigene Kriegsführung in Anführungszeichen in Gaza missbrauche. Kommt sowas an in Israel in der Öffentlichkeit oder wird sowas nicht diskutiert oder nicht wahrgenommen?
Also prinzipiell wird die eine oder die andere Aussage nicht wirklich besprochen hier in Israel. Ein Großteil der Israelis weiß auch nicht, wer Wadephul ist. Wie man Wadephul schreibt und wie Wadephul aussieht, juckt hier eigentlich niemanden. Man weiß, wer Friedrich Merz ist. Und ich denke, dass Friedrich Merz mit seinen Aussagen eigentlich sehr, sehr stabil rüberkommt. Mein Eindruck persönlich ist, dass Friedrich Merz sehr wohl, und ich durfte ihn treffen letztes Jahr, als er mit einer kleinen Delegation die Grenze zwischen Israel und Libanon besucht hat. Und ich als Armeesprecher ihn begleiten durfte, hat auf mich einen sehr, sehr seriösen und guten Eindruck gemacht. Und ich glaube, dass Friedrich Merz stabil an der Seite Israels, an der Seite der Amerikaner, an der Seite der freien westlichen Weltordnung steht. Ja, Kritik hin und wieder natürlich unter Freunden muss gestattet sein, aber wenn es um Täter-Opfer-Umkehr geht oder um Relativierung der Gefahr, damit habe ich persönlich ein Problem. Gut möglich, dass andere Politiker, die gerade in der Regierung sitzen, da ein Stück weit bestimmte Dinge verkehrt, verzerrt, verdreht wahrnehmen und deshalb es teilweise so wirkt, als wenn sie A und B vergleichen, Äpfel und Birnen und Ernie und Bert. Da denke ich aber, ist der Friedrich Merz als Regierungschef wirklich stabil und weiß genau, worum es geht. Und die Partnerschaft zwischen Israel und Deutschland, die beruht auf sehr, sehr vielem. Ganz bestimmt nur, nicht nur auf der Vergangenheit und ganz bestimmt nicht nur auf dem Kampf gegen Antisemitismus, sondern wir haben ähnliche Werte. Wir nehmen eine ähnliche demokratische, freie Wertegemeinschaft wahr, in der wir leben wollen. Wir haben sehr viele Brücken zwischen unseren zwei Staaten gebaut, zivile Brücken von Lehrern und Polizisten und Militäroffizieren und Schülern und Schülerinnen und Sportclubs und das alles hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten zusammengebraut, wo auch ich persönlich sehr, sehr involviert bin und überall im gesamten Bundesgebiet Freunde habe, auch im Saarland schon unterwegs war bei euch um die Ecke und großen Spaß hatte, sehr viele Freunde der deutsch-israelischen Beziehung treffen durfte. Und man darf sich da nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, in die Irre leiten lassen durch irgendwelche misslungenen Aussagen, die teilweise irgendwie, ja, ich weiß nicht, woher kommen und wozu nötig sind, aber es ist, wie es ist und damit werden wir leben.
Ja, das würde ich auch sagen, davon lassen wir uns nicht abbringen. Und lieber Ari, du hast ja noch ein besonderes Informationsangebot und zwar du bist auch Podcast-Host. Erzähl uns doch mal kurz was über deinen Podcast.
Du, sehr, sehr gerne. Also mein Podcast Nahost Pulverfass, Kriegsberichte aus Israel, läuft seit Kriegsbeginn oder kurz nach Kriegsbeginn, mittlerweile seit 620 Tagen, wo ich natürlich über die Realität hier im Nahen Osten berichte. Ein Großteil der Zeit habe ich tatsächlich auch während des Reservedienstes in der Armee gemacht, aber ich bin in den letzten Monaten raus und mache das als Zivilist weiter und berichte persönlich natürlich meine Eindrücke, was ich hier so erlebe und natürlich so ein bisschen den regionalen Rahmen, lese hin und wieder auch mal was vor, was in den Medien spannend war und eventuell die Zuhörerinnen und Zuhörer verpasst haben und gehe auch sehr oft natürlich ein auf deutsch-israelische, deutsch-österreichische, deutsch-schweizer und israelisch-schweizer, österreichische Beziehung, also nicht nur Deutschland, sondern überhaupt den ganzen deutschsprachigen Raum. Da habe ich sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die da sehr dankbar sind, dass sie eine Stimme aus Nahost haben, der die Sprache spricht, der ein Stück weit Insights hat, der weit vorne mit dabei war und teilweise noch ist und der, ich sage jetzt mal, auf dem Boden geblieben ist und nicht irgendeine Parteipolitik betreibt, sondern die Realität so nüchtern und ja, neutral, soweit es geht, versucht darzustellen, natürlich persönlich, soweit es geht, aber ohne irgendjemand was vorzumachen, dass ich zu 100% auf der israelischen Seite stehe und zu 100% gegen Terror stehe. Und deshalb auch hier gerne deinen Zuhörern nochmal meine Empfehlung, bei mir kurz reinzuhören, lohnt sich, hoffe ich.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin auch Stammhörer und wir verlinken natürlich deinen Podcast auch unter dem Video, unter dem Podcast und da gerne mal reinhören bei Arie Nahost Pulverfass. Lieber Arie, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du mal wieder bei uns zu Gast warst. Wir hoffen, dass wir uns bald mal nochmal persönlich begegnen können, sei es in Deutschland oder in Israel. Und ich sage vielen Dank und bis bald.
Danke.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.